Ja, guten Morgen auch noch von unserer Seite. Noch ganz schnell, die Papiere, die hier auf euren Stühlen sind, das ist dann nicht zum Notizen machen. Ist aber auch gut, dürft ihr gerne irgendwo anders ablegen. Die sind dann für etwas anderes gedacht später im Gottesdienst. Genau. Zum Anfang würde ich gerne einen Teil von diesem Bibeltext mit euch lesen. Es fängt beim Vers 42 an. Da ist Jesus am Betten und er sagt, Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Noch ein bisschen weiter. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jesus ist zutiefst betrübt gewesen. Er hat so Todesangst gehabt, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropft ist. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und der Kampf, der Jesus drin ist, war, von wegen, ich will nicht, ich kann das nicht, ich habe so Angst, ich traue mir das nicht zu, das ist zu viel für mich. Auf der anderen Seite, ich tue mit dir unterordnen, Herr, und ich mache, was du willst von mir. Aber ich will nicht. Aber ich mache es, weil du willst. Aber ich kann nicht. Aber ich will es schaffen, weil du mir Kraft gibst. Jesus war völlig Gott und völlig Mensch. Und in seinem völlig Mensch sein, hat er in dem Moment völlig Gott gebraucht. Und das Schöne ist, Gott hat ihn gesehen. Er hat ihn gesehen in dieser Not, in diesem Leiden, in dieser Angst. Und er hat ihm einen Engel geschickt und ihm Kraft gegeben. Irgendwie finde ich es noch schön zu wissen, dass Jesus auch Gottes Hilfe gebraucht hat. Und zu wissen, dass Gott ihn auch gesehen hat und ihm geholfen hat. Gott hat ihm nicht das Problem weggenommen. Er hat den Kelch nicht an ihm vorbeigehen lassen. Aber er hat ihm geholfen, durch den Leidensweg durchzugehen. Und was heisst das für uns? Das heisst, wir können in jeder Lebenssituation, wenn wir Angst haben, wenn wir völlig überfordert sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir nicht mehr weiter sehen, Gott sieht uns und er wird uns helfen. Oh. Tut einem gerade weh im Herzen. Gott wird uns in unserem Leben nie etwas zu geben, wo wir nicht würden schaffen ohne seine Hilfe. Wir werden alles schaffen mit seiner Hilfe. Jesus hat den Leidensweg als Mensch nicht gehen können. Das hat niemand von uns. Aber weil Gott ihm geholfen hat, weil er Gott in sich hatte, weil er ja auch Gott war, hat er den Weg gehen können. In Hebräer 12,2 steht, dass Jesus gesehen hat, was für eine grosse Freude auf ihn wird kommen. Und darum ist er den Weg gegangen. Er hat gesehen, was es uns für eine Hoffnung gibt, wenn er den Weg geht. Er hat den gesehen und den gesehen und den und den dort ganz hinten und mehr. Er hat jeden einzelnen von uns gesehen und hat gesagt, für den ist es wert, den Weg zu gehen. Er hat gesehen, was es uns für eine Hoffnung gibt, was für eine Freude dass es wird sein. Wir werden im Himmel ein Freudensfest feiern. Aber auch nur, weil Jesus den Weg hat können gehen. Und auch nur, weil Gott ihm geholfen hat, den Weg zu gehen. Jesus hat den Weg nicht wollen gehen. Es steht jetzt nicht im Lukas-Evangelium, aber in anderen Evangelien steht, dass er dreimal gebetet hat, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Lass den Kelch an mir vorbeigehen. Ich will das nicht, Herr, ich kann das nicht. Und er ist den Weg gleich gegangen, für dich und für mich, weil Gott ihm geholfen hat. Ich würde noch gerne ein Zeugnis von mir erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mal in einer Situation bin, wo ich Gott brauche und ich völlig in Not bin, dann kommt nicht immer gerade ein Engel zu mir. Und ich möchte etwas weitergeben, das hoffentlich den Text ein bisschen nahbarer macht. Das euch hoffentlich hilft, zu verstehen, was es denn überhaupt kann bedeuten kann, Gottes Hilfe zu bekommen oder Gottes Kraft zu bekommen in einer Zeit der Not. Und zwar passiert das nicht immer durch die Bibel, durch den Engel, sondern Gott kann auch durch die Bibel zu dir reden und dir Kraft geben. Oder durch andere Leute. Oder manchmal passiert, dass ein Engel kommt oder ein Traum oder eine Vision. Bei mir war es so, ich war vor einem halben Jahr in Afrika in einem Einsatz. Und unsere Wohnsituation war so, dass mein Zimmer ganz am Rand des Hofes war, also wirklich direkt bei den Nachbarn. Und es war so laut. Die Nachbarn waren laut, aber auch die Tiere, die Hunde haben gebellt und die Hühner haben gegackert und da sind noch Kühe und Esel und die gehören gerade rein. Eben so hat es hier in der Nacht. Und ich kann euch sagen, am Anfang, ich habe nicht geschlafen. Von Nacht zu Nacht zu Nacht, ich habe nicht können schlafen. Und am Morgen bin ich aufgewacht und ich bin so, immer nicht. Ich habe keine Energie, ich bin so müde, immer ich muss aus dem Bett rausgehen, wie ich schaffe überhaupt den ganzen Tag. Und dann habe ich so, Gott, Peter, ich bin so, Herr, ich brauche deine Kraft, ich kann es nicht. Und ich weiss noch, an einem Morgen bin ich aufgewacht und ich habe es im Tagebuch aufgeschrieben. Ich bin um 3:30 geschlafen und um 5:30 wieder auf. Und in 3 Stunden habe ich auch nicht gut geschlafen und einfach gerade alles nicht gut gewesen. Dann habe ich die Bibel aufgetan und habe im Psalm 46, Vers 6, steht dort, also ich habe den Psalm gelesen und im Vers 6 steht, der Herr wird dir helfen, wenn der Morgen anbricht. Der Herr wird dir helfen, wenn der Morgen anbricht. Wow. Was für ein Zuspruch. Genau am Morgen, wo ich so schwach bin, wo ich nicht mehr, wo ich keine Kraft habe, wird der Herr kommen und mir helfen. Der Herr wird dir helfen, wenn der Morgen anbricht. Und dann ist es so gegangen, ich wusste, ich habe Zusage bekommen, es kommt gut. Aber es war dann nicht so, dass ich von einer Nacht auf die andere wunderbar gut geschlafen habe, meine 8 Stunden konnte durchschlafen und mega ausgeruht am Morgen aufwachen bin und voll fit bin für den Tag. Das stimmt nicht. Es ist schon so, dass es nach einem Zeitchen besser ist gegangen. Aber was ich krass finde, ist, dass nachdem habe ich mal mit den Eltern telefoniert. Und der Vati hat die Grille hinter mir gehört. Und er hat gesagt, oh, das ist mega schön, so die Grille zu hören. Das ist wie wenn wir daheim wären. Und ich habe es in dem Moment ihm nicht gesagt, aber ich habe die Grille nicht gehört. Ich bin dazu, was für Grille? Ich habe sie nicht gehört. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel die Aufnahme, die ich gerade gehört habe, oder andere, wie die Nachbarn eine Party machen oder so, das habe ich alles aufgenommen, um ein bisschen Erinnerung zu behalten an den Ort. Wenn ich das höre, dann war das so laut gewesen. Und aber einfach in dem Moment, ich habe die Grille nicht gehört. Am Ende habe ich nicht einmal gehört, wo ein Huhn gackert hat. Ich habe das einfach gar nicht mitbekommen. Und der Herr ist einfach so gut. Er sieht dich in deiner Not. Er sieht dich in deinem Leiden. Er sieht, was du brauchst und er wird dir auch geben. Er wird dir nicht immer das Problem wegnehmen. Er hat bei mir nicht die Nachbarn weggenommen oder die Tiere verschwinden. Die hören ja mega, die Geräusche sind noch hier gewesen. Aber er hat mir geholfen, dass ich sie nicht mehr höre, dass ich eine gute Nacht haben kann und so gestärkt kann sein für den Tag. Wie ich Tag auf Tag auf mich kann nehmen, Tag für Tag auf mich kann nehmen und mit ihm durch den Tag durchzugehen. Gott sieht dich. Und er wird dir auch helfen. Ich will noch gerne eine Bibelstelle zum Schluss vorlesen. Das ist im 1. Korintherbrief 10. Und das schließt ein bisschen alles zusammen, was ich jetzt gesagt habe. 1. Korinther 10, 13. Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Amen.
Merci, Tabea. Ich möchte in meinem Teil ein bisschen rauszoomen, ein bisschen aus der Situation rausgehen und ein bisschen Übersicht schaffen. Und dann gleich wieder zurückkommen und ein bisschen schauen, was das eigentlich für uns bedeutet. Weil ich habe das Gefühl, manchmal, wenn man so ein bisschen rauskommt aus einer Situation, wenn man wirklich drinnen steckt und keinen Ausweg mehr sieht, hilft es uns, eine andere Perspektive darauf zu bekommen. Man sieht, wie Gott drinnen handelt, wenn man zum Beispiel auch an eine Situation zurückdenkt, die sehr ähnlich ist. Weil die Distanz vor der Zeit, die man von dem hat, zu dem Zeitpunkt, wo man mit drin war, bis wenn man wieder rausgekommen ist, hilft. Die Zeit, die Verarbeitung hilft, um Gottes Charakter oder seine Motive, seine Handlungsabfolge ein bisschen besser zu verstehen. Und darum möchte ich einen kleinen Exkurs machen, und zwar zur Zeit, wo das Volk Israel aus Ägypten auszieht. Weil ich habe das Gefühl, das kann uns helfen, zu verstehen, wieso Jesus genau diesen Weg einschlägt, auf die Art und Weise, wie er es gemacht hat. Also, dann, wo Gott zu Mose geredet hat im Feuerbusch, sagt er zu Mose: Hey, ich sehe die Unterdrückung von meinem Volk. Ich höre ihre Verzweiflungsschrei. Und auch Jesus sieht, wie die Sünde in unserem Leben Macht nimmt, wie sie unsere Gedanken, unser Leben beherrscht und wie Gott sein Volk mit einem Plan aus Ägypten herausführt, führt auch Jesus uns mit einem Plan aus der Sünde. Und die Situation im Garten Gethsemane, die mag auf den ersten Blick ein bisschen sinnlos erscheinen. Ich meine, Jesus ist ja Gott. Er hat genug Macht, dem Leid aus dem Weg zu gehen. Er könnte alles in einem Fingerschnippen an ihm vorbeigehen. Macht er aber nicht. Darum, beim genaueren Heranschauen und mit der Geschichte vom Volk Israel im Hinterkopf, wenn man an die Feuersäule denkt, wie Gott seinem Volk vorausgegangen ist, wenn man das im Hinterkopf hat, sieht man eigentlich, was Gott eigentlich für einen wunderbaren Plan hat mit uns. Ein Plan, der geprägt ist von göttlicher Liebe, was seine Herrlichkeit wird aufzeigen und, ganz wichtig, uns als Modell wird dienen. Ich gehe da einmal später einen Punkt noch etwas genauer darauf ein. Bevor Jesus in den Garten Gethsemane geht, nimmt er mit seinen Jüngern das Abendmahl und erklärt ihnen, was in der nächsten Stunde passieren wird und welche Bedeutung das von diesem Zeitpunkt an bis zum Ende der Welt wird haben. Und eigentlich habe ich mir so gedacht, gibt es absolut Sinn, dass das chronologisch, das Abendmahl, chronologisch vor dieser Zeit im Garten Gethsemane stattfindet. Weil im ganzheitlichen Sinn bedeutet es ja, das Abendmahl anzunehmen, wenn ich das Bild von Andreas übernehme, das Geschenkli auszupacken. Das, was Jesus aber im Garten Gethsemane uns vorlebt, ist noch mehr wie Päckchen auspacken. Es ist Nachfolge. Jesus folgt am Auftrag von Gott, indem er die Worte «Die Wille soll geschehen, nicht meine» in vollem Vertrauen ausspricht. Ich habe den Eindruck, wir können Jesus ein bisschen als unsere Feuersäule bezeichnen. Er geht uns vor im Schönen und auch im Leiden. In seinem Leben hier auf Erden hat er uns immer wieder gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir unsere Beziehung zu Gott pflegen. Immer wieder hat er sich auch Auszeit genommen, ist auf einen Berg, geht beten, hat sich Zeit genommen, allein zu sein mit seinem Vater. Der Johannes beschreibt in seinem Evangelium das Wort von Gott, wie Jesus seine Beziehung selber mit Gott beschreibt. Ich möchte euch den Vers vorlesen. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Also Jesus ist eins gewesen mit seinem Vater. Und auch der Vers 39, ich weiß nicht, ob man den noch einblenden kann. Dort steht, dass Jesus aus Gewohnheit auf den Ölberg ist gebeten. Es war seine Gewohnheit, zu beten. Es war seine Gewohnheit, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Und nur dank dieser Beziehung, die Jesus mit seinem Vater hatte, hat er das Vertrauen haben, um die Worte, die Wille soll geschehen, nicht nur zu sagen, sondern auch zu meinen. Und wenn Jesus unsere Fürsäule ist, dann ist er unser Vorbild in allem. Und sein Wille soll geschehen, soll auch in unserem Leben gelten. Aber bei Jesus hat es geheißen, sein Leben herzugeben. Und ich möchte die Frage einfach mal in den Raum fragen, ja, was bedeutet das für uns? Wir können in der Schweiz aus Privileg eigentlich nicht von Verfolgung reden, also ist das Wort Sterben vielleicht gerade ein bisschen übertrieben. Aber wenn Jesus unsere Fürsäule ist, wenn wir ihm nachfolgen, aufrichtig, dann bedeutet das gleich ein Engagement. Ich habe das Gefühl, dass ja, das Vertrauen, das wir zu Jesus haben können, ein riesen Privileg ist, dass wir immer zu ihm dürfen kommen. Dass, das, ja, dass er das geschaffen hat, er hat diesen Plan gemacht, damit wir zu ihm kommen können, damit wir gestärkt durch ihn dürfen sein. Und Jesus tut Nachfolge selber definieren, und zwar in Matthäus, die Referenz weiß ich gar nicht mehr, aber ich möchte euch den Vers vorlesen. Er sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das mag tough tönen, aber das Gefühl, an diesem Punkt muss ich an die Tabea ihre Worte denken und ich muss sagen, es lohnt sich, das Kreuz zu tragen. Das Stichwort Jünger ist gefallen. Und darum möchte ich hier an Noah übergeben, wo die Jünger etwas genauer unter die Lupe genommen hat.
Merci vielmals. Stehen wir noch schnell alle auf. Jetzt dürft ihr dreimal schnell im Kreis. Die dürften ihr abhocken. Merci für euer Engagement. Wir haben jetzt im Vers 39, wie gesagt, die Jünger sind mit Jesus durch Gewohnheit mit ihm an Ölberg. Und ich möchte euch dort die Gemeinschaft ans Herz legen. Sie haben Gewohnheit gehabt, Gemeinschaft zu pflegen. Und wir haben das auch im Gadi. Und Gewohnheit, wenn wir eine Salatsauce sind. Ich habe jetzt hier Salatsauce mitgenommen. Man sieht das Essig, das Öl und das Gewürz. Ich stelle Jesus als Gewürz dar, wo unserem Leben die Würze gibt. Das Essig ist die Arbeit und die Hobbys ist das Öl. Wenn wir jetzt in Gemeinschaft sind, werden wir geschüttelt und wir haben eine saubere Mischung von Jesus in der Arbeit und in den Hobbys. Wenn wir dieser Gewohnheit fortbleiben, was passiert? Man sieht schon langsam, das Essig und das Öl, was sich verscheiden kann, und das Gewürz ist irgendwo noch. Das heisst, Jesus ist irgendwie am Morgen da, nach der Arbeit ist er nicht mehr da, wir vergessen ihn. Und darum ist es wichtig, dass wir die Gemeinschaft pflegen. Durch das werden wir geschüttelt und haben immer eine schöne Mischung. Und wenn wir dieser Gewohnheit fortbleiben, kristallisieren wir uns in die einzelnen Bestandteile. Und es kann sein, dass plötzlich Jesus oder die Salatsauce das Gewürz verliert. Das heisst, wir lesen morgen die Bibel, aber leben es nachher in unserer Arbeit oder in den Hobbys nicht. Wir wollen hier noch ein bisschen fluchen und hier tun wir uns besser auf. Oder was auch immer. Was ist deine Versuchung? Meine Versuchung war der Alkohol. Anfangs Lehre war mir persönlich noch wichtig, was andere Leute von mir denken. Und unter den Handwerkern, ich lehre Vorstart, für die, die es nicht wissen, ist der Alkohol sehr verbreitet. Und dort ist man ausgelacht worden, wenn man nicht mitgemacht hat. Und darum habe ich natürlich mitgemacht, weil es mir wichtig war, was die anderen Leute von mir denken. Und das ist nicht nur beim Mitmachen geblieben, sondern ich musste nachher noch immer selber meinen Antrieb suchen, dass ich bin der, der es anreisst, ich bin der, der am meisten trinkt, weil es ist ja lustig, oder? Und dabei lesen wir ja im Galater 5,19, ich kann den einblenden gerne. Wenn ihr den Neid euren sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, Ausschweifungen, Lebenswandel und dergleichen. Mehr, ich wiederhole noch einmal, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Hoppala. Ist noch tough, finde ich. Das Schlimme ist, das Fleisch von uns ist immer da. Das heisst, Versuchung ist immer da. Ich möchte euch gerne noch Vers 40, 41 im Lukas 22 vorlesen. Dort fordert sie auf, betet, damit ihr nicht in der Versuchung erliegt. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betet. Wieso steht dort ein Steinwurf? Ich habe mir das so vorgestellt. Wenn wir einen Stein weit werfen, dann haben wir verschiedene Ergebnisse. Jeder Stein fliegt anders weit von jedem Menschen. Das heisst, unsere Entfernung von dem, so weit wir uns müssen entfernen von unserer Sünde, ist individuell. Aber das Wichtige ist, du gehst immer dein Maximum vom Steinwerfen weg. Das wäre jetzt bei mir, wenn ich weiss, dass nach der Berufsschule getrunken wird, gehe ich schnell möglichst heim und verzichte dort auf die Gemeinschaft, die mir nicht gut tut. Und wenn ich mal einmal der Versuchung nicht geplant begegnen tue, gehe ich dort auf die Knie und beten. Weil wir können nie weiter zurück als zum Vater. Und das Maximum ist nicht, man geht jetzt dort her, nimmt zum Beispiel ein Bier und denkt, ja, das ist ja gut, weil das wäre ja dem Teufel ein bisschen die Finger geben. Und was macht der Teufel? Er nimmt die ganze Hand und am schlimmsten auch deine ganze Seele. Wo Jesus sagt, dort vor dir auf, betet, damit ihr nicht in Versuchung erliegt, redet er hauptsächlich zu zwei Personen. Er redet zum Judas und zum Petrus. Beide sind versucht worden, der Petrus Gott zu verlügen, dreimal bevor der Hahn kreit, und der Judas Jesus zu verraten. Beide sind Mensch und sind in ihrer Versuchung gescheitert. Aber nicht beide haben das gleiche Ende genommen. Der Judas, lesen wir später in Apostelgeschichte oder in Matthäus, er stirbt und wir lesen nichts davon, dass er die Liebe vom Vater wieder angenommen hat. Der Petrus aber, nachdem er die Sünde begangen hat und der Versuchung erlegen ist, Gott zu verleugnen, fährt er vergrennen und geht auf die Knie und fährt er beten. Und Gott macht später aus ihm den ersten Leiter von seiner ersten Gemeinde in Jerusalem. Das heisst, es gibt keine Versuchung, die wir nicht von Gott vergeben bekommen. Das ist etwas vom Wichtigsten, und dass wir dort unser Gehirn schulen, wo sind die Versuchungen, wo treffe ich das und das an. Und dort müssen wir versuchen, vorzubleiben und dagegen anzukämpfen. Genau, ich möchte euch gerne den Galater 5,19, 21 ans Herz legen. Die Band kann von vorne kommen. Dass ihr dort die Versuchungen vom Fleisch leset und die Schlimmste, die ihr habt, rausstreichen und die dort bekämpfen, weil wir sind Menschen, wir haben alle irgendetwas, das ihr könnt, bekämpfen könnt. Aber vergesst nie, Gott ist mit euch, und wir haben es vorhin gehört, es gibt nichts, was wir nicht können mit der Hilfe von Gott bekämpfen. bekämpfen.
Der Lobpreiszeit das Lied singen «Unser Vater». Ich glaube, das passt ganz gut. Das ist die Vertonung von «Unser Vater im Himmel». Die wollen, dürfen aufstehen. Die es nicht kennen, die dürfen einfach mitlesen. Die es können, dürfen mitsingen. Ich habe mega stark gefunden mit dem Punkt im Garten von «Eigentlich will ich nicht und eigentlich kann ich nicht. Und gleich Gott soll, die Wille soll geschehen. Und wir wollen das zusammen singen».